das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Sonntagabendzeit für die Tagesthemen. Schön, dass Sie bei uns sind. Mit mir im Studio Jens Riewer für die Nachrichten und Patrick Hallatsch für den Sport.
Guten Abend. Hallo auch von mir.
Manche sprechen von einem Witz oder bloßen Brotkrumen, die den ärmeren Ländern hingeworfen würden bei der Klimakonferenz in Baku. Zwar haben die Industriestaaten ihre Finanzzusagen für ärmere Länder verdreifacht, doch die 300 Milliarden Dollar pro Jahr müssen unzählige Klimaprojekte weltweit finanzieren. Allein in Bangladesch etwa den Bau von Deichen und solchen Zyklonschutzhäusern. Die können Menschenleben retten, wenn plötzlich das Wasser kommt. Seit es die ersten gibt, sind wesentlich weniger Menschen bei Wirbelstürmen dort getötet worden. Solche Wetterextreme werden durch den Klimawandel aber immer häufiger. Und deswegen braucht es eben viel mehr solcher Maßnahmen und nicht nur in Bangladesch. Über Empörung, Enttäuschung, aber auch ein winziges bisschen Erleichterung. Jens Eberl.
Mit großem Applaus geht die Weltklimakonferenz zu Ende. Allerdings nicht nur aus Begeisterung, eher Erleichterung, dass es überhaupt einen Abschluss gegeben hat. Es soll mehr Klimahilfen für die ärmeren Staaten geben. Der aktuelle Beitrag der Industriestaaten soll von aktuell 100 Milliarden Dollar auf mindestens 300 Milliarden Dollar jährlich ansteigen. Allerdings erst ab dem Jahr 2035. Ein schmerzhafter Kompromiss, auch für Deutschland.
Wir haben selber deutlich gemacht, dass es mehr braucht. Aber die Welt besteht halt nicht aus dem, was man sich wünscht, sondern was man wirklich dann auch bereitstellen kann.
Viele hatten mehr erwartet. So schreibt der UN-Generalsekretär Guterres auf der Plattform X: Ich hatte mir ein ehrgeizigeres Ergebnis erhofft, sowohl bei der Finanzierung als auch bei der Schadensbegrenzung. Empörung auch bei Schwellen- und Entwicklungsländern, allen voran Indien, das das Abschlussdokument ablehnt. Dieses Dokument ist nichts weiter als eine optische Täuschung. Unserer Meinung nach wird es der enormen Herausforderung, vor der wir alle stehen, nicht gerecht. Die Summen zu gering, die Zeit bis 2035 viel zu lang. Das kritisieren die Länder, die auf die Hilfen angewiesen sind. Auch Umweltorganisationen und Klimaforscher blicken mit Ernüchterung auf die Ergebnisse in Baku.
Sie zeigen leider die Handschrift der fossilen Industrie und der fossilen Länder. Und ein wirklicher Notfallmodus, wie er jetzt nötig wäre, ist leider überhaupt nicht zu sehen. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass es überhaupt zu einem Abschluss gekommen ist. Und das ist doch ein Zeichen der Kooperation in einer Welt, die gerade doch sehr auseinander zu divergieren scheint.
Nach 2 Wochen Verhandlungen nur ein Minimalkompromiss. Und so bleibt die Forderung, die diese Demonstranten schon vor dem Abschluss lautstark in Baku herausgeschrien haben, weiter aktuell. Wir brauchen Billionen, nicht Milliarden.
Und zum Ausgang der Klimakonferenz von Baku hat Stefan Hübner vom Hessischen Rundfunk folgende Meinung.
Es war eine Geburt unter größten Schmerzen. Dass die Weltklimakonferenz von Baku am Ende halbwegs erfolgreich endet, ich hätte das nicht gedacht. Auch wenn dieser Erfolg mal wieder ein Kompromiss ist. Auch wenn mal wieder der Geiz gewisser Nationen deutlich wurde, in Sinnvolles zu investieren. Auch wenn die Differenzen mal wieder zu Lasten der Kleinsten und Ärmsten ausgetragen wurden. Mich lässt dieser Ausgang trotzdem ratlos zurück. Denn obwohl sie nicht als gescheitert gilt, wirft die Konferenz von Baku so viele Fragen auf. Ist die Klimaerwärmung zu komplex, um begreifbar zu sein? Warum ist es so schwer, den bedürftigsten und vom Klimawandel gefährdetsten Menschen ausreichend Fürsorge und Hilfe zu gewähren? Warum fehlt der Mut, aus alten Rollen auszubrechen? Warum halten viele lieber am Überholten fest? Begreifen manche Verantwortliche echt nicht, dass der Mensch Teil der Natur ist? Prominente Klimaforscher sagen, wir werden die Erderwärmung nicht mal unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit halten. Und dabei weiß die Wissenschaft so viel darüber, wie sich die Entwicklung aufhalten ließe, welche Anpassungen möglich sind. Warum ist es so schwer, darauf aufzubauen und den Worst Case zumindest abzumildern? Trotz des löblichen Engagements etwa einer Annalena Baerbock, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, wird mir eher der Satz des panamaischen Gesandten für Klimaschutz in Erinnerung bleiben. Der ganze Planet steht auf dem Spiel. Und mit jedem Jahr der Uneinigkeit oder gar des Rückschritts schwindet die Hoffnung, das zu ändern, zumindest für uns Menschen.
Die Meinung von Stefan Hübner. Kennen Sie die goldene 30%-Regel? Danach sollten wir für die Miete nicht mehr als 30% unseres Einkommens auf den Tisch legen. Aber versuchen Sie mal, das in einer deutschen Großstadt hinzukriegen. Schaffen viele nicht mehr. Eine Auswertung von Internetanzeigen macht deutlich, wie stark die Mieten in den vergangenen 10 Jahren gestiegen sind. Besonders in Berlin. Da verdoppelte sich der Quadratmeterpreis von 8,10 Euro auf 16,35 Euro. Am teuersten ist und bleibt München. Schon 2014 zahlte man dafür den Quadratmeter 13,86 Euro und im vergangenen Jahr dann mehr als 20 Euro im Schnitt. Claudia Kornmeier.
Schon 2012 protestierten sie hier in Berlin gegen zu hohe Mieten. Seitdem sind die Preise in vielen Regionen weiter in die Höhe geschossen, vor allem in den Großstädten. Um daran etwas zu ändern, veranstaltete Angela Merkel ein paar Jahre später einen Wohnungsgipfel im Kanzleramt. Doch die Preise stiegen weiter. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr. Das versprach dann die Ampelregierung bei ihrem Amtsantritt. Geklappt hat das nicht. Nun ist auch diese Regierung Geschichte. Der angespannte Wohnungsmarkt bleibt derweil eine Baustelle der Politik und wird sie im aufkommenden Wahlkampf beschäftigen. Die Linke fordert eine Begrenzung der Mieten in angespannten Lagen. Aber nicht nur das.
Wir müssen beides tun. Wir brauchen eine Mietpreisregulierung. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Städte selbst, die Genossenschaften, die Stiftungen, also alle diejenigen, die eigentlich einen gemeinnützigen Anspruch haben, auch in die Lage versetzt werden, dass sie mehr bauen.
Die Grünen bringen eine Verschärfung der Mietpreisbremse ins Spiel, um Schlupflöcher zu schließen. Innerhalb der Union gehen die Meinungen auseinander. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, setzt auf Instrumente der Regulierung. So will er Verstöße gegen die Mietpreisbremse besser aufspüren und sanktionieren. Zurückhaltender ist dagegen der baupolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag.
Regulierung löst am Ende das Problem nicht, sondern wir müssen dazu kommen, dass wir in Deutschland mehr und schneller und auch kostengünstiger bauen. Das ist das, worauf wir unsere Kraft und unsere Politik darauf konzentrieren sollten.
Der Ampelkoalition war am Ende die Kraft nicht nur beim Wohnungsbau ausgegangen, sondern auch bei der Verlängerung der Mietpreisbremse. FDP-Politiker Buschmann hatte das als Justizminister lange verschleppt. Ob daraus nun nach seiner Entlassung noch etwas wird, ist fraglich.
Und es gibt noch mehr zu berichten, jetzt in den Nachrichten mit dir, Jens.
Der neue Bundesfinanzminister Kukies hat sich zuversichtlich geäußert, dass man 2024 ohne Haushaltssperre auskommen werde und sich im Bundestag noch eine Mehrheit für geplante Mehrausgaben der Regierung finden lasse. Im ARD-Bericht aus Berlin sprach er von positiven Signalen und nannte als Beispiele Steuerentlastungen für Unternehmen und Beschäftigte, die Erhöhung des Kindergeldes sowie Ausgaben für die Sanierung der Bahn. Kukies hatte das Amt des Finanzministers nach der Entlassung von Christian Lindner übernommen. Nach schweren israelischen Luftangriffen im Libanon mit vielen Toten hat die Hisbollah-Miliz heute ungewöhnlich viele Raketen auf Israel abgeschossen. Und 240 Geschosse sorgten nach israelischen Angaben in mehreren Regionen für Raketenalarm. Unterdessen forderte der EU-Außenbeauftragte Borrell bei einem Besuch in Beirut mehr Druck auf Israel und die Hisbollah-Miliz, um eine Waffenruhe zu erreichen. Sonst könnten weder Israelis noch die Binnenvertriebenen im Libanon zurück in ihre Heimat. Nach 6 Jahren Sanierung ist Berlins älteste katholische Kirche, die St. Hedwigs-Kathedrale, heute feierlich wieder eröffnet worden. Beim Festgottesdienst sagte der Berliner Erzbischof Koch in seiner Predigt, eingeladen in die Kathedrale seien alle Menschen, ob sie an Gott glaubten oder nicht.
Und wir kommen zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Mainz hat heute in Kiel einen neuen Vereinsrekord aufgestellt, Patrick.
Genau, so sieht's aus, Julia, denn die Mainzer sind mittlerweile auswärts seit 9 Spielen ungeschlagen. Saisonübergreifend, versteht sich. Die letzte Niederlage gab's im vergangenen März. Die Älteren werden sich erinnern. Das Team von Bo Henriksen geht offenbar richtig gern auf Reisen. Vor allem heute dürfte es dem Mainzer Trainer besonders viel Spaß gemacht haben in Kiel. Unweit seiner Heimat Dänemark zeigten die Rheinhessen einen fast schon perfekten Auftritt und dem Aufsteiger aus dem hohen Norden die Grenzen auf.
Mainz, wie es singt und lacht.
Alles war mehr oder weniger perfekt. Vielleicht in der ersten Halbzeit, wir können vielleicht ein oder zwei Tore mehr machen. Aber
was macht es im Moment für Sie so schön, Fußball zu spielen?
Ja, Nein, wir haben einen guten Trainer und nein.
Der FSV Mainz 05 ist an diesem Nachmittag eine Nummer zu groß für Aufsteiger Holstein Kiel. Dieser Kopfball nach einem Eckball, die größte Kieler Torchance im gesamten Spiel.
Wir waren, glaube ich, in allem unterlegen. Wir waren in allem, haben 10% gefehlt mindestens.
Gleich mit der allerersten Möglichkeit gehen die Gäste nach 11 Minuten in Führung. Kein Druck, kein Zugriff. Kiel lässt Mainz einfach spielen. Torschütze Amiri schnürt kurz danach fast einen Doppelpack. Die Rheinhessen extrem selbstbewusst bekommen noch vor der Halbzeit nach diesem Handspiel einen Elfmeter. Burkhardt tritt an und behält die Nerven. Unverändertes Bild auch in der zweiten Hälfte. Für die Entscheidung sorgt der Ex-Kieler Lee. Völlig unbedrängt köpft er Mainz zum 3:0 Endstand.
Wir waren mutig von der ersten Sekunde, wir waren gut vorbereitet. Mich macht sehr stolz, dass wir einfach auch direkt da waren und halt nicht nur reden, sondern jeder das auch auf den Platz gebracht hat. Und ja, wir haben eine sehr erwachsene Leistung gezeigt und das macht mich stolz.
Für Holstein Kiel ist es bereits die 8. Saisonniederlage. Der FSV Mainz 05 ist nun seit 9 Auswärtsspielen ungeschlagen. Vereinsrekord in der Bundesliga.
Ja, Glückwunsch. Und wir machen gleich mal weiter mit den nächsten Serientätern. Die kommen aus Mönchengladbach. Die Rheinländer haben immerhin seit 5 Bundesligaspielen nicht mehr verloren. Und so allmählich robbt sich die Borussia ran an die obere Tabellenregion. Wer hätte vor wenigen Wochen gedacht, dass ein 2:0 wie heute gegen St. Pauli zum Pflichtsieg werden könnte?
Die Experten dürften sich einig sein. Der Gladbacher Sieg ist verdient, auch wenn er nicht glanzvoll war.
Es ist sehr stabil, wir verteidigen gut und wir schlagen auch vorne jetzt eiskalt zu, weil ich glaube, es war heute jetzt vielleicht nicht das beste Spiel von uns.
Die Borussia ein Hellgrün. In der Anfangsphase, vor allem mit den Ecken von Honorar, gefährlich. Die dritte passt perfekt. Plea mit dem 1:0 in der 13. Minute. Die Fohlen zuletzt mit 3 Heimsiegen. Plea mit dem Knie zu seinem 3. Heimtreffer. Passt. Die Hamburger werden zwangsläufig offensiver. Für die Hausherren ergeben sich Konter. Wieder Plea. Ideale Voraussetzung. Ein Schlenker um den Keeper. Dann fehlt der Dampf. Nicht das 2:0, nur eine sehr leichtfertig vergebene Chance. Gästecoach Blessin trotzdem mit eisiger Miene. Sein Team völlig harmlos. Gladbach geradlinig. Hack mit dem Pass in die Tiefe. Kleindienst mit viel Gefühl. Das 2:0 kurz vor der Pause zeigt die Stärke eindrucksvoll. Kleindienst macht den Unterschied. Sein 7. Saisontor.
Mich freut es, dass es jetzt momentan einfach so läuft, dass wir auch hier mit der Borussia so gut mittlerweile unterwegs sind.
Kurz nach der Pause. Eine ganz knifflige Szene. Friedrich gegen Gilavogi. Check im Kölner Keller. Rücksprache mit Schiedsrichter Braun. Entscheidung kein Elfmeter. Ansonsten lange wenig los in der zweiten Hälfte. Bis Honorar einfach mal los und dann abzieht. 67. Minute. Knappe Geschichte. Ärgerlich. Aufsteiger St. Pauli ja schon mit 2 Auswärtssiegen. Deutlich besser als zu Hause. Gilavogi 74. Minute. Die Gäste bleiben bissig, bleiben aktiv, versuchen es immer wieder in der Schlussphase. Aber es bleibt dabei, es ist nicht der Tag der Paulianer. Das Haare raufen als Wegbegleiter.
Am Ende mit einem Tor hätte das Ergebnis noch mal ein bisschen gewackelt. Und das haben wir aber leider nicht geschafft.
In Gladbach dagegen träumt man vielleicht ein wenig von Europa. Und überhaupt läuft gerade.
Die Tabelle: München auf Platz 1, 6 Punkte dahinter Frankfurt. Es folgen Leipzig und Leverkusen. Mönchengladbach klettert auf Rang 6, Mainz auf Platz 8. Union Berlin ist 10. in der Abstiegszone St. Pauli vor Kiel und Schlusslicht Bochum. Apropos Schlusslicht, von ihm sieht die Konkurrenz meistens nur die Rücklichter. Max Verstappen, der Niederländer, ist zum 4. Mal in Folge Weltmeister und zwar vorzeitig. Beim großen Preis von Las Vegas reichte Verstappen heute der 5. Platz, um sich vorzeitig erneut den Titel zu sichern.
Ganz oben in Las Vegas. Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister, 2 Rennen vor dem Saisonende. Die Ausgangsposition vor dem Rennen war klar. Max Verstappen, der als 5. des Qualifying ins Rennen ging, sollte vor Lando Norris ins Ziel kommen, um vorzeitig Weltmeister zu werden. Nach dem Start setzt sich George Russell an die Spitze, während Verstappen ein kontrolliertes Rennen fährt, ohne größere Risiken einzugehen. Seinen ärgsten Konkurrenten um den WM-Titel lässt er hinter sich. McLaren-Pilot Lando Norris muss seine Titelträume begraben. Das Rennen endet mit einem Mercedes-Doppelsieg. George Russell gewinnt vor Lewis Hamilton. Carlos Sainz aus Spanien wird Dritter. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg landet auf Rang 8. Der große Sieger in Las Vegas heißt Max Verstappen mit seinem 4. Weltmeistertitel in Folge.
Und wir bleiben gleich mal bei Überfliegern, denn so kann man die deutschen Skispringerinnen und Springer an diesem Wochenende durchaus bezeichnen. Beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer hat das DSV-Team ordentlich abgeräumt, 3 von 5 Wettbewerben gewonnen, dazu weitere Top-Platzierungen und 2 gelbe Trikots. Das nennt man wohl einen gelungenen Auftakt.
Schon wieder gemeinsam jubeln. Lillehammer einfach genial. Katharina Schmid führte nach dem ersten Durchgang und ließ sich auch im Finale nicht von Schnee und Wind irritieren. Sie feierte ihren insgesamt 16. Weltcupsieg. Direkt dahinter ihre Teamkollegin Selina Freitag. Sie verbesserte sich noch von Rang 3 auf Rang 2. Glückliche DSV-Athletinnen, vor allem die jetzige Weltcup-Führende.
Ich freue mich einfach riesig. Ich habe mich mega auf den Auftakt gefreut, Lillehammer. Dass es ganz so gut läuft, hätte ich jetzt noch nicht erwartet, aber habe mich riesig gefreut.
Katharina Schmid vor Selina Freitag und der Österreicherin Lisa Eder. Bei den Männern jubelte Pius Paschke. Nach Rang 4 im ersten Durchgang sprang er im Finale 136 Meter weit und landete auf Platz 2. Gestern der Sieg, heute wieder ganz vorne mit dabei. Pius Paschke bleibt im gelben Trikot des Weltcup-Führenden. Tagessieger der Österreicher Jan Hörl, auf Rang 3 Daniel Czofenik, ebenfalls Österreich.
Sie entsprechen so gar nicht den gängigen Geschlechterklischees in vielen der beliebten Mangas oder Animes, also den Comics der japanischen Jugendkultur. Sie bedienen kein Kindchenschema, sind nicht niedlich, sondern trotzig und manchmal auch offen aggressiv. Starke Figuren, die aufbegehren, die Mädchen mit den übergroßen Köpfen, gezeichnet nicht von einer Frau, sondern vom japanischen Künstler Yoshitomo Nara. Die ersten entstanden schon in seiner Jugend. Offenbar hat er viel verarbeitet. Jetzt kann man in Baden-Baden im Museum Frieda Burda in seine Gesichter schauen. Jenny Rieger war für uns schon da.
Dieser Blick, dieser Zorn, die blitzenden Augen, der verkniffene Mund, ein wütendes Mädchen, ein Angry Girl. Markenzeichen des japanischen Künstlers Nara. Runde Gesichter unterm schwarzen Topfschnitt und immer dieser Blick. Doch woher kommt er, dieser Zorn? Die Frage wurde mir so oft gestellt, aber ich habe darauf keine Antwort. Die Bilder, die ich male, sind einfach das Ergebnis meiner Dialoge mit mir selbst. Zumindest in den 90er Jahren scheinen diese Dialoge sehr düster gewesen zu sein. Naras Frühwerk erschreckt, verstört durch seine brutale Direktheit. Hitler ist besiegt von einem kleinen Mädchen mit Peacezeichen auf dem Kleid und, wie könnte es anders sein, diesem zornigen Blick. Im Japanischen gibt es für Naras Kunst einen Begriff, Kimikawa, niedlich und ekelerregend.
Diese kleinen Kinder bei ihm sind ja nicht nur niedlich, sondern teilweise auch rotzfrech. Manchmal haben sie ein Messer in der Hand oder eine Säge, sie tun irgendwas Verbotenes. Es gibt manchmal Slogans wie Fuck you, die in den Bildern stehen. Also es ist auch eine Art von Angriff oder Revolte. Also dieses Wütende spielt bei ihm eine unglaublich große Rolle.
Doch die Wut von Naras Angry Girls weicht im Laufe der Jahre einer stillen Verzweiflung. Die Augen mal Tränen überströmt, mal geschlossen im Schmerz. Ist der Zorn des Künstlers verflogen? Nein, sagt dieser, es sei der Erfolg, der ihn habe weich werden lassen. Ich wollte nie ein großer Künstler sein, aber dann war ich plötzlich berühmt und mir war klar, wirklich viele Leute sehen meine Bilder. Und die wollte ich dann nicht verschrecken, also habe ich versucht, weniger aggressiv zu malen. Inzwischen erzielen Naras Werke zweistellige Millionenbeträge. Doch darüber, über seinen Erfolg, spricht der Künstler nicht gerne. Überhaupt reden, das sei nicht seine Sache, sagt er. Vielleicht male er eben deshalb, um andere für sich sprechen zu lassen. Zum Beispiel seine Angry Girls, seine zornigen Mädchen.
Bleibt die Frage, macht der Blick aufs Wetter morgen eher zornig oder vielleicht auch zuversichtlich, Carsten?
Ich würde sagen, beides ist möglich. Das liegt im Auge des Betrachters. Denn wir bekommen noch einen weiteren Tag in Deutschland mit frühlingshaften Temperaturen, aber eben nur noch am morgigen Montag. Warum? Wir sehen hier die orange eingefärbte warme Luftmasse. Die wird nämlich dann zum Dienstag nach Osten abgedrängt, weil eine Kaltfront morgen Mittag praktisch knapp westlich von uns liegt. Und diese Kaltfront, die kommt mit dicken Wolken, die kommt mit Niederschlag, mit Regengebieten daher. Und die zieht dann morgen Nachmittag, morgen Abend und in der Nacht zum Dienstag über uns hinweg. Und danach ist es nicht mehr ganz so warm. Es geht dann auch leicht wechselhaft weiter. Der Dienstag eher trocken. Am Mittwochnachmittagabend kommt hier das nächste kräftige Regentief. Und in der Nacht zum Donnerstag möglicherweise auch mit kräftigen Sturmböen. Das werden wir in den nächsten beiden Tagen genauer analysieren. Heute Nacht bleibt es auf jeden Fall trocken. Es bleibt ruhig und oftmals auch leicht bewölkt. Erst morgen früh ziehen im Nordwesten dickere Wolken auf. Tagsüber im Süden und im Osten kann sich oftmals die Sonne zeigen. Mir gegen mittags fängt es im Nordwesten hingegen an zu regnen. Und bis zum Abend erreicht dann dieser Regen allmählich auch die Mitte unseres Landes. Die Temperaturen nachts liegen im Süden, zum Beispiel in Oberstdorf, über Schnee bei nur minus einem Grad. In Bremen hingegen bei milden 13 Grad. Und tagsüber kann es am Oberrhein noch einmal 20 Grad geben. Und am Nordrand der Mittelgebirge, wie im Sauerland oder am Harz-Nordrand, 18 bis 19 Grad. Am kältesten bleibt es im Elbsandsteingebirge. Hier nur maximal 7 Grad. Die weiteren Aussichten. Der Dienstag, wie schon gesagt, gar nicht so unfreundlich. Bei bis zu 12, 13 Grad. Auch längere Zeit trocken. Am Mittwoch kommt dann im Verlauf des Tages der nächste Regen bei Temperaturen um rund 10 Grad.
Dankeschön, Carsten. Auf diese Aussichten gibt es wahrlich viele Perspektiven. Ja, und das waren Sie schon, unsere Tagesthemen an diesem Sonntagabend. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Titel, Thesen, Temperamente.
Darin geht es unter anderem um die Rivalität zwischen Demokratien und Autokratien.
Und ab morgen begrüßt Sie hier dann wieder Jesse Wellmer.
Wir drei wünschen einen schönen Abend.
Tschüss.
Tja, tschüss und kommen Sie morgen gut in die neue Woche. Bis dahin, tschüss.